Also anhand des Schicksals von der Bürgermeisterin Ursula Bonschab haben wir gewissermaßen einen Folter- und Verhörparcours aufgebaut mit roten Fußspuren, wo man also entlang gehen kann und sehen, wie sie stufenweise 12-mal gefoltert, aufgehängt und so weiter wird und beraubt, und wo wir dann Informationen dazu setzen und Bilder, sodass man sich das Ganze plastisch vorstellen kann an diesem ganz persönlichen Schicksal.
Wie haben denn die Eichstätter oder wie haben denn überhaupt die Menschen, die in die Ausstellung gekommen sind, die Ausstellung aufgenommen, empfunden?
Die meisten waren ergriffen, manche waren sehr schweigsam. Es gingen auch Männer und Frauen mit Tränen in den Augen raus und sagen, sie können jetzt nicht reden. Es gibt Leute, die Nachfragen hatten, auch Detailfragen. Aber im Wesentlichen konnte man bemerken, dass die Leute das aufgenommen haben, dass es sie bewegt hat. Und es gab die Reaktion, dass sie gesagt haben, man muss etwas tun. Und dann durchaus dankbar und willig, beinahe könnte man sagen, die Resolution unterschrieben haben, in denen wir einige Vorschläge machen, was man denn heute sinnvoll tun könnte, diese Angelegenheit.
Was habt ihr euch da überlegt, was man tun kann? Was sind denn die Forderungen von euch?
Naja, es sind zwei Forderungen. Eine an die Stadt, dass man endlich mal mit den Namen hier eine Art Erinnerungszeichen aufbaut und die Menschen rehabilitiert, vollumfänglich. Vielleicht eine Art Stationenweg hier vom Rathaus, wo sie ja gefoltert wurden und verhört wurden und verurteilt wurden, hinauf zum Galgenberg, den niemand kennt, weder in Eichstätt noch Besucher das sehen. Es gibt ja hier auch keinen Hinweis. Und dass wir auch den Bischof anregen, dass er dazu Stellung nimmt. Bisher hatte er nur einen lästlichen Fehler erkannt, den man quasi mit Tippex löschen könnte. Nein, er soll eigentlich aus dem Raubgut, das die Kirche hier eingesammelt hat, eine Stiftung gründen und in dieser Stiftung, aus dieser Stiftung dann in einem leerstehenden Haus des Bistums heutige Folteropfer betreuen, leben lassen und auch psychologisch betreuen lassen.
Warum kann der Bischof nur von einem lässlichen Fehler sprechen? Warum tut sich die Kirche so schwer, da ihre Schuld einzugestehen, ein Schuldeingeständnis zu machen? Wir leben jetzt doch im 21. Jahrhundert. Wenn mir jetzt noch jemand mit Hexerei kommt, dann stelle ich den eher in die verrückten Ecke. Warum tut sich die Kirche so schwer, da jetzt deutlich zu sagen, das war Unrecht, was sie getan hat?
Ja, es ist schwer zu beantworten und es ist schwer vorstellbar. Eine Antwort, die ich habe, ist, dass sie meint, wenn sie Dinge zugibt, dass dann in ihr großes erratisches Gebäude Risse entstehen und das dann immer weiter geprökelt wird und dass sie irgendwie dann im Hemd dastehen und als moralische Institution also gänzlich zerstört sind. Das Gegenteil ist richtig. In dem Moment, wo sie zugeben würden, was passiert ist und dafür praktische Reue zeigen, sozusagen, indem sie die Menschen namentlich rehabilitieren und die Fehler als solche benennen, wäre es sozusagen nachgerade ein Gewinn für die Kirche, wenn sie sich in dieser Weise verhalten würde. Und genau das sehen wir nicht. Aber eine ganz genaue Fehleranalyse bzw. Analyse der Frage, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, habe ich zumindest nicht.
Jetzt heißt der Bischof in Eichstätt Gregor Maria Hanke. Der hat sich jetzt nicht ganz persönlich zu Wort gemeldet, aber er hat doch einen ihm Untergebenen antworten lassen. Wie hat die Antwort gelautet?
Ja, der Generalvikar Isidor Vollenhals schrieb uns, dass der Bischof nicht zu einem Gespräch bereit ist und auch keinen geistlichen Vertreter schicken wird, dass er sich bewusst sei, dass einzelne Mitglieder der Kirche Fehler gemacht hätten. Sie hätten eine langjährige Erinnerungskultur und würden auch möglicherweise 2018 ein Symposium machen unter dem Protektorat dieses Bischofs, der also nur die Fehler erkennt. Wir haben dann ihm nochmal geschrieben, dass der Papst doch immerhin ein Unrecht erkannt hat und ob er nicht andere Worte als Fehler dafür verwenden könne. Daraufhin schrieben sie uns, dass sie sich mit den Fragen beschäftigen, die uns scheinbar belasten und dass sie nochmal nachdenken. Sie wären aber jetzt im Urlaub und das könnte länger dauern. Also seit 7. August denken sie nach und das kann niemandem schaden, nachzudenken. Wir sind auf das Ergebnis sehr gespannt und werden ein bisschen nachhelfen, dass sie da vielleicht auch weiterdenken.
Vielleicht werdet ihr auch eingeladen zum Symposium im Jahr 2018. könnte ja sein.
Das will ich nicht ausschließen. Es war bisher so, dass schon mal ein Vortrag angesetzt war, als wir uns dazu anmeldeten, wurde abgesagt.
Das war jetzt die, sagen wir mal, die Geistlichkeit. Jetzt kommen wir mal zur politischen Ebene, zur Stadt Eichstätt, zum Gemeinderat, zum Bürgermeister. Haben die sich blicken lassen? Haben die was gesagt zur Ausstellung?
Es haben sich einige Räte der Stadt gemeldet, von verschiedenen Parteien und Gruppierungen. Keine von der Mehrheitspartei CSU, aber durchaus von ÖDP und Freie Wähler und anderen, die sich sehr ergriffen gezeigt haben, die gesagt haben, es müsse etwas passieren und die sich jetzt mit dem Gedanken befassen, einen interfraktionellen Antrag vielleicht zu stellen, wie sie das genau machen wollen, wie weit sie sich an den Vorschlägen, die wir jetzt gemacht haben, orientieren, wissen wir nicht, aber das immerhin ist richtig. Das andere ist, dass uns gesagt wurde, der Bürgermeister hätte gehört von anderen, dass es eine objektive und gute Ausstellung sei und er würde sich das anschauen. Hat er bisher nicht gemacht. Wir werden überlegen, ob wir ihn vielleicht noch zu einer vielleicht privaten Führung, wenn er das Licht der Öffentlichkeit scheut an diesem Punkt, einladen werden. Wie auch immer, die Sache ist noch unentschieden, aber bisher hat sich das offizielle Eichstätt auch auf der politischen Seite in der Sache nicht vernehmen lassen.
Jetzt würde ich gerne noch mal zur Ursula Bonschab, also zur Ausstellung selbst, zurückkommen. Wer ist Ursula Bonschab? Wie war ihr Weg, ihr Lebensweg? Vielleicht kann mir da jemand was erzählen.
Ja, Ursula Bonschab war 36 Jahre alt, als sie beigefangen wurde in den Rathauskeller, in das Amtshaus. Sie war die Frau des Bürgermeisters, Tochter eines Bürgermeisters. Sie war Gastwirtin mit ihrem Mann zusammen des besten Gasthauses hier. Und sie wurde dann denunziert in der Folter, also von anderen, die bereits gefoltert wurden, als Hexe und ist dann in das Verhör gekommen und hat gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Gott möge denen gnädig sein, die mich denunziert haben. Wurde dann gefoltert, 12-mal gefoltert mit den übelsten Methoden, Helmschneiden, Hasensprünge, Beinschrauben, Aufziehen und so weiter.
Vielleicht ganz kurz, Helmschneiden und Hasensprünge, nur zwei der Begriffe, was ist das?
Helmschneiden ist eine spezifische eichstättische Methode, ein Ring, der um den Oberkopf gelegt wurde und dann zusammengeschraubt. Hasensprünge, das ist das Aufziehen mit auf dem Rücken gefesselten Händen an einem Seil und dann hat man sie ruckartig runtergelassen und wieder hochgezogen. Dem wunderbaren Begriff Hasensprünge, es gibt einen weiteren Buckelsägen, also das waren spezifische eichstättische Methoden. Also bis sie alles gestanden hat, was ihr eingeredet wurde, um die Schmerzen zu vermeiden, bis sie psychisch und physisch völlig ruiniert war, hat sie eben gestanden, dass sie mit dem Teufel geschlafen habe, der ein kaltes Glied hatte. Also alles, was ihr eingeredet wurde, was sie bekennen sollte, um sie dann ermorden zu können. Und dann, als sie im Keller lag, völlig ruiniert, hat man ihr auch noch die Hinterlassenschaften abgerungen. Genau peinlich aufgezeichnet, welches Kleid, wie viel Gulden und so weiter und so weiter. Und das wurde dann auch einbehalten.
Bei dem Fall Ursula Bonschab, kann man da jetzt, weil da ja doch einige Quellen vorliegen, kann man da sagen, was die Motive der Täter waren? War das nur religiöser Wahn?
Das kann man mit Sicherheit nicht sagen. Also die Absicht der Bereicherung liegt zumindest als Verdacht sehr manifest vor. Das zum einen, die Bonschabs gehörten aber zweifellos auch zu einflussreichen Leuten. Und wir haben durchaus, ich nenne es mal Verdacht, aber es ist mehr als ein Verdacht, dass es zusammenhängt mit der in dieser Gegend sehr rabiat durchgeführten Rekatholisierung, etwa mitten im Dreißigjährigen Krieg, dass im Zuge dieser Kampagne, die auch von diesem Fürstbischof Westerstetten geführt wird, dem Oberhexenjäger, der zusammengenommen weit über 200 Leute direkt auf dem Gewissen hat, dass es da direkte Zusammenhänge gibt, dass die Unbotmäßigen und die Ungläubigen in vorderster Front eben auch bedrängt und letztendlich vielleicht auch zur Hinrichtung geschleift wurden. Diese Sache könnte man und sollte man verfolgen, beziehungsweise diese, ich nenne es mal These oder auch diese Verdachtsmomente. Das wäre leicht, wenn man die Schriften, die zuhauf in Bamberg, aber auch hier liegen, transkribieren würde, das heißt in eine lesbare Form bringen. Sie sind in einer etwas schwierig lesbaren, nennt sich barocke Kurrentschrift, geschrieben. Wenn diese transkribiert würden und der Forschung zur Verfügung gestellt würden und wenn man abgleichen würde mit Eingängen und Abgängen auf den Konten der Stadt und auch der Kirche, ließen sich wahrscheinlich einige Dinge, die heute sehr manifeste Verdachte sind, als Gewissheit darstellen und belegen.
Ist da der Forschungsaufwand so groß, dass nichts passiert, oder liegt es in kirchlichen Archiven, wo jetzt Historiker nicht rein dürfen, oder woran liegt das?
Ja, es liegt in drei Archiven, die öffentlich zugänglich sind. Im Staatsarchiv in Nürnberg, im Diözesanarchiv hier in Eichstätt und im Stadtarchiv. Die Professorin für neue Geschichte an der Katholischen Universität hat mir gesagt, sie habe keine Zeit für eine wissenschaftliche Begleitung. Sie macht kein Seminar, sie macht kein Hauptseminar, sie macht keine Promotionsarbeit. Wir haben sie gefragt, ob sie möglicherweise Studenten uns sagen könnte, die wir auch gegen Bezahlung dazu gewinnen, dass sie diese Texte transkribieren. Gestern war eine Studentin da, die also ihr Studium abgeschlossen hat als Historikerin, die wurde nie gefragt.
Also der Wille ist nicht wirklich so vorhanden.
Der Wille ist überhaupt nicht vorhanden. Sie wollen da nicht ran. Sie haben 24 Stunden am Tag Zeit und haben keine Zeit, weil sie nicht wollen.
Jetzt ist vorhin schon der Fürstbischof Westerstetten genannt werden. Ein besonders blutrünstiger Hexenverfolger. Wer war der Mensch? Und ihr kritisiert ja auch, dass er im Dom, oder nicht direkt im Dom, aber es gibt eine Gedenkplatte von im Kreuzgang.
Im Kreuzgang ist ein großer Epitaph für diesen Fürstbischof Westerstetten. Da hat auch jemand mal versucht, hier von dem Diözesan-Geschichtsverein eine Ergänzungstafel anzubringen. Das wurde mit Empörung abgelehnt. Er wurde als Jesuit ausgebildet in Ingolstadt, hat bereits in Ellwangen 260 Menschen ins Feuer geschickt, kam dann wieder 1590, kam er nach Eichstätt, hat da bereits den Fürstbischof Gemmingen dazu gebracht, dass also die ersten Hexenverfolgungen stattfanden, der eigentlich eher an dem Bau seiner Gärten interessiert war als an der Hexenverfolgung, hat es durchgesetzt, wurde dann 1612 zum Fürstbischof ernannt und dann ging es richtig los, dann hat er also das voll durchgezogen im Zuge der Rekatholisierung und alles aus dem Weg zu räumen, was ihm bei seiner Machtfülle im Weg stand.
Also in den Jahren seiner Regentschaft gab es, das ist jetzt ein Durchschnittswert, zwischen 5 und über 20 Hinrichtungen pro Jahr. Und das über einen Zeitraum von etwa 25 Jahren.
Also bis er zu Tode gekommen ist, gestorben ist, oder?
Bis die Schweden kamen.
Völlig richtig. Also die Schweden haben Eichstätt eingenommen und er hat sich rechtzeitig abgesetzt. Warum auch immer, er wird, glaube ich, gewusst haben, warum. Und danach gab es auch noch einzelne Hexenprozesse, aber der Bann war gebrochen, wenn man so will. Es hat nicht mehr nach Westerstetten dieses epidemische, ein Feuer am anderen anmachen gegeben, wie zu seinen Zeiten.
Vielleicht zum Schluss noch, jetzt heute ist Dienstag, 12. September, die Veranstaltung dauert noch bis zum Freitag. Vielleicht ziehen wir schon eine kleine Bilanz, ein Fazit. Was ist euer Eindruck? Wie gut, schlecht ist die Ausstellung gelaufen? Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen?
Also es ist gut gelaufen. Wir haben um die 2600 Leute, wir haben eine Strichliste geführt, über 2600 Leute, die die Ausstellung gesehen haben. Wir haben um die 600, die Zahl ist noch nicht ganz fest, Unterschriften, die Leute, die sich für die Forderungen einsetzen, die wir für recht und billig halten in diesem Zusammenhang, namentlich die Rehabilitierung, Namen der Leute mit Namen, nicht nur allgemein wolkig, da war viel Unrecht, sondern diese Menschen, die hatten eine Biografie, die hatten ein Gesicht, die hatten einen Beruf und sie hatten Lebe- und Sterbedaten, dass so etwas auf eine Gedenktafel kommt. All diese Forderungen, es sind nicht so arg viele, eben auch die der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Zugänglichmachung dieser Folterprotokolle, die es ja gibt und die ungeöffnet, na nicht ganz ungeöffnet, aber zumindest ungelesen rumliegen. All das ist von über 600 Leuten unterschrieben worden als Forderung. Und auch vom Gefühl her meinen wir, dass wir damit etwas in Bewegung gesetzt haben. Man merkt ja manchmal, wie die Leute rausgehen. Sie gehen rein und gucken, Hexerei, spannendes Thema. Und kommen dann rein und sagen, Mensch, das haben wir nicht gewusst. Wir haben es allgemein gewusst, wir haben es nicht so speziell gewusst. Es hat sie berührt, es hat sie umgetrieben. Und wir haben eben auch die Hoffnung, dass diese Leute, insbesondere die etwa 50% Eichstätter, die das gesehen haben, ja letztendlich zu Verbündeten werden, um diese gerechten Forderungen weiterzubewegen und durchzusetzen.